SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. Verdrängte Geschichten und zweifelhafte Gäste, das war das Jahr 2024, auf das wir hier im Lesenswert-Magazin zurückschauen. Verdrängte Geschichte findet sich etwa im neuen Roman der Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Sie schreibt über eine Freundschaft und ein Massaker in Südkorea, über Liebe und Schmerz. Unmöglicher Abschied heißt ihr Buch, das wir hier gleich vorstellen. Zweifelhafte Gäste tauchen in den Bildergeschichten des britischen Zeichners Edward Gorey auf. Kommendes Jahr feiern wir seinen 100. Geburtstag. Dieses Jahr schon outet sich Walter Mörs als großer Gorey-Fan und widmet ihm einen ganzen Prachtband. Doch was macht ein Buch eigentlich schön oder sogar prächtig? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Stiftung Buchkunst. Sie kürt jedes Jahr die 25 schönsten Bücher. Ich spreche gleich mit der neuen Leiterin Birte Kreft. Die Musik kommt heute vom britischen Soul- und Jazz-Trio God Street Park. Fuego heißt dieser Titel. Jeder Roman beginnt für mich mit Fragen, denen ich mich während des Schreibens stelle. Ich muss sie ertragen und mit ihnen leben. Das sagte die südkoreanische Autorin Han Kang bei der Verleihung des Literaturnobelpreises Anfang Dezember. Die Fragen, mit denen man leben muss, das sind für Han Kang vor allem die Fragen von Liebe und Schmerz. Sie sind die großen Themen der Autorin. Han Kang verwebt sie mit den Gewalterfahrungen der südkoreanischen Geschichte. So auch in ihrem neuen Roman Unmöglicher Abschied. Er ist gerade auf Deutsch erschienen und erzählt von dem Jeju-Massaker in Südkorea, das in der koreanischen Gesellschaft lange verdrängt wurde. Judith Heidkamp stellt uns das Buch vor.
Alles flirrt, alles ist kalt, nass, dunkel. Wir sind mitten im Schneesturm. Trotzdem, Han Kang hat immer eine ruhige Aufmerksamkeit für das Detail.
Eine Schneeflocke, die Augenblicke zuvor auf meinem behandschuhten Handrücken gelandet und geschmolzen ist, war nahezu perfekt sechseckig. Am Kristall daneben ist ein Stück abgebrochen, aber vier zarte Ästchen verbleiben intakt.
Eine perfekte Schneeflocke, eine mit Kraft ins Papier gedrückte Handschrift, die Zartheit eines Vogelkadavers, leicht und weich. Wichtig in der Welt, wichtig in diesem Buch, das gleichzeitig die größten Schrecken beinhaltet.
Wenn man stirbt, erkaltet der Körper. Der Schnee sammelt sich auf den bloßen Wangen und bildet eine blutdurchmischte Schicht dünnen Eises.
And I had the dream which I wrote in Widuna Part. So in that dream I was walking in the snow.
In einem Porträt des schwedischen Fernsehens in Zusammenarbeit mit der Nobelstiftung erzählt Han Kang von einem Schneetraum, den sie hatte und in Unmöglicher Abschied verwendet. Ein Traum über Erinnerung, Trauer, Zeit, die Toten und die Lebenden. Nach einer etwas suizidalen Vorgeschichte ergibt sich eine irrwitzige Mission. Die Ich-Erzählerin Jong-ha ist auf eine Bitte ihrer Freundin in Son hin, die nach einem Unfall im Krankenhaus liegt, aus Seoul auf die Insel Jeju geflogen, mitten im Schneesturm. Zu Fuß kämpft sie sich zu einem abgelegenen Haus durch, weil sie dort einen weißen Vogel füttern soll. Aber irrwitzig oder angemessen, surreal oder irrational, das sind keine Kategorien für Han Kangs Frauenfiguren, die tun, was sie tun müssen, ihren inneren Stimmen folgen. Immer stärker schiebt die gewaltvolle Geschichte Südkoreas sich in den Vordergrund der Handlung. 30.000 Menschen wurden 1948 auf Jeju nach einem lokalen Aufstand brutal umgebracht, auch Angehörige von Insun. Angesichts der Grausamkeit, zu der Menschen fähig sind, welchen Sinn machen Worte wie Irrwitz oder Vernunft?
I thought only plants are free of violence. But in reality, it's not true. They strive and they struggle and they even fight each other, you know.
Bei ihrem Welterfolg, die Vegetarierin, sei es um Zurückweisen von Gewalt gegangen, sagt Han Kang. Sie habe gedacht, dass Pflanzen ohne Gewalt auskämen, aber tatsächlich zeige die Natur, dass auch Pflanzen manchmal Kämpfe ausfechten. Ähnlich suggestiv und teils albtraumhaft wie die Vegetarierin schließt Unmöglicher Abschied auch an den Roman Menschenwerk an. Der thematisierte das Massaker von Gwangju von 1980, wo die südkoreanische Militärregierung die Demokratiebewegung grausam niederschlagen ließ. Han Kangs Familie war erst kurz vorher aus der Stadt weggezogen. Auch Unmöglicher Abschied handelt davon, wie die Familien über Generationen geprägt werden von Verlust und irrwitziger Hoffnung, wie die Gegenwart aufgeladen ist mit Vergangenheit in einer Gesellschaft, in der Aufarbeitung lange verboten war, wie trotz Strafandrohungen Dokumente und Zeugenaussagen gesammelt werden. Han Kangs Romane selbst sind nicht dokumentarisch, aber sie erzählen von der Mühe und dem Schmerz der Spurensuche, von den Klatten mit den vielen Post-its darin. Nicht von Revolution, von stiller, hartnäckiger Aufmerksamkeit.
Mit jeder Seite, die ich raschelnd umdrehe, tauchen Knochen im Kerzenlicht auf. Ich sehe Schädel, fotografiert im Profil oder frontal mit Augenhöhlen und Nasenöffnungen, Oberschenkelknochen und Schienbeine.
Die Handlung verschwimmt immer mehr zwischen den Realitäten, Orten, Zeiten, Personen. Auch möglich, dass alles nur ein schlimmer Traum ist, angestoßen von einer viel schlimmeren Wirklichkeit. Eindeutig ist hier fast nichts, außer der Gewalt. Unmöglicher Abschied wurde wieder übersetzt von Ki Yang Lee, ihrerseits auch preisgekrönt, die ein schlichtes, klares, manchmal etwas trockenes Deutsch für diesen Roman findet. Untergründig schwingen koreanische Kultur, Geschichte, Verdrängung mit, was sich internationalen Lesern und Leserinnen nicht immer erschließen wird. Jeju ist heute eine Urlaubsinsel, aber die weißen Strände waren Ort von Massenerschießungen und Leichenbergen. Han Kangs Roman Unmöglicher Abschied ist also eigentlich eine Zumutung. Sanft zieht er sein Publikum in Schnee und Schmerz und Albtraum. Aber er ist auch eine eindringliche Leseerfahrung. Gleichzeitig möchte man sich entziehen und weiterlesen. Eine irrwitzige Welt, in der ein weißer Vogel eine Rettung sein kann.
Judith Heidkamp hat uns den neuen Roman der Literaturnobelpreisträgerin Han Kang vorgestellt, Unmöglicher Abschied. Übersetzt hat ihn Ki Hyang Lee und er ist im Aufbau Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Mit Captain Blaubär und dem kleinen Arschloch ist der Zeichner und Autor Walter Moers berühmt geworden. In seinem neuesten Buch zeichnet Moers nicht selbst, sondern stellt einen anderen Zeichner vor, den Großmeister des Kuriosen Edward Gorey. Zu dessen 100. Geburtstag hat Walter Moers einen opulenten Band mit Goreys grandios gezeichneten Bildergeschichten herausgegeben. Er würdigt damit Goreys Werk, das auf einzigartige Art und Weise düster und verspielt, tieftraurig und witzig, feinfühlig und melancholisch ist und für das seine Bewunderer das Wort Goreyesque verwenden. Max Bauer taucht mit uns in Goreys Welt ein.
Schon mit 28 Jahren schrieb und zeichnete Edward Gorey sein erstes Buch mit dem Titel »Eine Harfe ohne Saiten«. Es ist das Buch, das Walter Moers immer noch für das Beste von Gorey hält. Jahrelang hing eine Zeichnung daraus über dem Schreibtisch von Walter Moers. Gleich zu Beginn von »Eine Harfe ohne Saiten« entsteht mit wenigen feinen Strichen eine andere Welt, ein Gefühl des Anderswo. Ein paar karge Büsche, eine Steinbalustrade, die sich im Nichts verliert, ein kahlköpfiger Gentleman mit großen, besorgten Augen, gekleidet in einen dicken Pelzmantel mit schlanken Hosen und spitzen Schuhen. Den Crockettschläger in der Hand scheint er nicht ganz bei der Sache.
Mr. Clavius Frederick Earbrass ist, wie man weiß, ein namenhafter Romancier. Von seinen Büchern werden wahrscheinlich ein moralischer Mülleimer, Wenn die Ketten klirren und die Bis zur Hüfte-Trilogie am meisten geschätzt. Wir sehen Mr. Earbrass auf dem Crockett-Rasen seines Herrenhauses Hobbies Odd in der Nähe von Collapsed Pudding in Mortshire. Er meditiert über einen Spielzug einer Partie, die er Ende des Sommers abgebrochen hatte.
Der viktorianische Gentleman Clavius Frederick Earbrass ist ein Bestseller-Autor. Sein Blick in die Welt ist mal besorgt, mal erschrocken und am meisten Unbehagen bereitet ihm seine eigene Kunst.
Am 18. November jedes zweiten Jahres beginnt Mr. Earbrass mit der Niederschrift seines neuen Romans. Den Titel hat er bereits Wochen zuvor willkürlich einer Liste entnommen, die er in einem kleinen grünen Notizbuch führt. Es ist zur Teestunde am 17. November, als er sich Sorgen zu machen beginnt, dass ihm immer noch kein brauchbarer Plot eingefallen ist, der zu »Eine Harfe ohne Saiten« passen könnte. Doch seine Gedanken kehren immer wieder zurück zu dem letzten Keks auf der Servierplatte.
Die große Kunst und der kleine Keks. So ernst der Autor Mr. Earbrass Leben und Schreiben nimmt, so staubtrocken ist der Humor, mit dem Edward Gorey von diesem Künstlerleben erzählt.
Noch qualvoller als die ersten Kapitel des Romans sind die letzten für Mr. Earbrass. Seiner Figuren ist er nun ein für allemal überdrüssig geworden. Seine Verben kommen ihm verwelkt vor und die Adjektive haben sich völlig unkontrolliert vermehrt. Außerdem leidet er zwangsläufig an Schlaflosigkeit. Nicht einmal die wiederholte Lektüre seines ersten Romans, die Trüffelplantage, bringt den ersehnten Schlaf.
Der verzweifelte Autor wandert durch die dunklen Flure seines riesigen Anwesens. Und auch als alles geschafft ist, ist er nirgendwo angekommen, steht weiterhin neben sich und nicht mit beiden Beinen in der Welt.
Mr. Earbrass steht in der Dämmerung auf seiner Terrasse. Es ist trostlos und kalt und die Unschuld ist aus allem gewichen. Worte driften zusammenhanglos durch sein Hirn. Pein, Rüben, Partys, keine Partys, Schwund, Serviette, Fieber, Antipoden, Gletscher, Gezeiten, Betrug, Trauer, anderswo.
Auch der Autor und Zeichner Walter Moers, der Edward Gorey mit diesem wunderbaren Jubiläumsband würdigt, kennt das anderswo. In seinem letzten Schuljahr schwänzte Walter Moers regelmäßig den Unterricht. Weil ihm die Schule nichts mehr beibrachte, las er sich stundenlang durch die Stadtbibliothek. Nicht in der Schule, sondern anderswo entdeckte er die Werke von Edward Gorey. In das Gorey-Universum entführt uns Walter Moers mit seiner über 400-seitigen Hommage. Doch sein Buch enthält nicht nur berühmte Gorey-Stories. In einem Edward Gorey-ABC erfahren wir, warum Gorey in seinen New Yorker Jahren fast jeden Abend das New York City Ballett besuchte und mit welcher Genialität er als Illustrator eines New Yorker Verlages zahlreiche Buchcover gestaltete. Reproduktionen dieser Cover finden sich in dem von Walter Moers präzise recherchierten und aufwendig gestalteten Band ebenso wie Fotos von dem verwunschenen alten Kapitänshaus auf Cape Cod, das Edward Gorey in seinen letzten Lebensjahren bewohnte. Viele Details aus dem kuriosen Leben von Edward Gorey erfährt man. Zum Beispiel, dass der Zeichner zur Entspannung Stoffpuppen nähte, die natürlich genauso geheimnisvoll wurden wie die Fantasiewesen seines gezeichneten Werks. Der düstere Nonsens von Edward Gorey wird auch als Gorey-esque bezeichnet. Und ähnlich wie bei dem Kafka-esken Kafka neigen Gorey-Leser bisweilen dazu, sich im Unheimlichen und Unerklärlichen des feinen Zeichenstrichs und der viktorianischen Fantasiewelten zu verlieren. Walter Moers bürstet diese Lesart gegen den Strich. Er habe Goreys Zeichnungen in der Regel nicht als düster, sondern als heimelig und warm empfunden, sagt Walter Moers und meint damit die Liebe Goreys zu seiner Zeichenkunst und seinen schrägen Humor.
An der Tür klingelt Sturm in windiger Nacht, doch niemand ist da, als auf man sie macht.
Der Mensch Edward Gorey war kein Rätsel, aber sein Werk wimmelt von Rätseln, schreibt Walter Moers. Mit leichter Hand und ohne irgendetwas überzuinterpretieren, verknüpft er das exzentrische Leben des meist in Pelzmantel, Jeans und weißen Canvas-Tennisschuhen gekleideten Edward Gorey und ein Werk, das nach Goreys eigenen Worten von Dingen handelt, die so wenig Sinn machen wie möglich.
Allein auf einer Urne stand und stierte ein Gast, der alle irritierte.
Die kurze Story »Der zweifelhafte Gast« trifft genau diesen Punkt zwischen Leben und Kunst. Sie handelt von einem Wesen, das wie ein Pinguin aussieht und einen langen, gestreiften Schal und weiße Canvas-Tennisschuhe trägt. Ganz genau wie die, die Edward Gorrie selbst bevorzugte. In stürmischer Nacht taucht dieser Gast in einem alten Herrenhaus auf und bringt das geordnete Leben der Bewohner durcheinander.
Er kam auch zum Frühstück und aß unverzüglich ganz viel Sirup und Toast und den Teller vergnüglich.
Der zweifelhafte Gast versteckt Handtücher, blickt stundenlang den Kaminschacht empor oder versenkt Wertgegenstände im Gartenteich. Die Geschichte endet schließlich mit einem Satz, der auch auf das Werk von Edward Gorrie zutrifft.
Seit 17 Jahren will er nicht scheiden. Er ist gekommen, um zu bleiben.
Bleiben, das wird sie, die Kunst von Edward Gorrie. Sein fantasievoller Nonsens, seine fein skizzierten Albträume. Bleiben wie das Gefühl, das jeden Gorrie-Leser irgendwann beschleicht. Das Gefühl, in der Welt selbst ein zweifelhafter Gast zu sein. Mit seinem Gorrie-Buch empfängt Walter Moers solche Gäste als ebenso aufmerksamer wie nonchalanter Gastgeber.
Edward Gorrie, Großmeister des Kuriosen, heißt dieser wunderbare Band von Walter Moers. Er ist in der anderen Bibliothek erschienen, mehr als 400 Seiten stark und kostet 68 Euro. Walter Moers meidet ja die Öffentlichkeit, es gibt keine Fotos von ihm und Interviews gibt er nur sehr selten und wenn dann auch nur schriftlich. Mein Kollege Max Bauer konnte ihn auf diese Weise sprechen. Das ganze Interview können Sie auf swrkultur.de lesen. Dort finden Sie auch schöne Bilder aus dem Band. Und dieses Buch von Walter Moers gehört für mich zu den schönsten, die dieses Jahr erschienen sind. Aber was macht ein Buch überhaupt zu einem schönen Buch und wie bewertet man das? Antworten darauf weiß die Stiftung Buchkunst. Sie zeichnet jedes Jahr die 25 schönsten deutschen Bücher aus. Ich spreche gleich mit der Leiterin Birte Kreft. Nach etwas Musik des Trios God Street Park, Shiloh heißt der Titel. Never judge a book by its cover. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Wir alle kennen diesen Spruch. Denn natürlich kommt es auf den Inhalt an und nicht darauf, wie etwas oder jemand aussieht. Aber um bei den Büchern zu bleiben, wenn man sich mal anschaut, welche Bücher auf TikTok trenden, dann sind das eigentlich nie schlapprige, graue Taschenbuchausgaben. Nein, die jungen Leute auf BookTok, die lieben nicht nur eine gut erzählte Geschichte, sondern auch die Form, das Papier, das Cover und natürlich auch ein paar gewisse Extras, wie eine aufwendige Landkarte bei Fantasy-Büchern oder auch ein Lesebändchen. Was aber macht ein Buch zu einem schönen Buch und wie beurteilt man das? Diese Aufgabe widmet sich seit mehr als 50 Jahren die Stiftung Buchkunst. Jedes Jahr zeichnet sie die schönsten deutschen Bücher aus. Dieses Jahr wurden unter anderem das Kinderbuch Wolf von Sascha Stanisic und das Sachbuch-Comic Im Krieg von Nora Krug ausgezeichnet. Die Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst ist Birte Kreft und das seit genau einem Jahr. Eine gute Gelegenheit also, um mit ihr über schöne Bücher zu sprechen. Hallo Frau Kreft.
Hallo, guten Tag Frau Hartauer.
Frau Kreft, bevor Sie zur Stiftung Buchkunst gekommen sind, da haben Sie bei Hatje Kanz und bei Kerber gearbeitet. Also Sie haben Kunstbücher und Ausstellungskataloge gemacht. Das sind ja Bücher, die per se meistens schön sind. Sie kennen sich also aus mit schönen Büchern. Es ist ja aber eigentlich so, dass sich bei der Frage, was ist schön und was nicht, dass es sich ja sehr am persönlichen Geschmack entscheidet. Nach welchen Kriterien beurteilt die Jury der Stiftung Buchkunst, ob ein Buch schön ist?
Genau, also das ist, finde ich, immer so ein bisschen die Gretchenfrage, die mir natürlich auch oft gestellt wird. Was ist eigentlich schön? Und wir bei der Stiftung Buchkunst sagen eigentlich immer, ein schönes Buch ist ein Buch, was in sich rund ist. Also es geht nicht unbedingt um den Inhalt des Buches, also um den Text. Wir beurteilen nicht, oder auch unsere Jurys beurteilen nicht den Text. Aber letztendlich ist der Inhalt des Buches dann auch wieder ganz wichtig für seine Gestaltung. Geht es zum Beispiel um ein Kinderbuch, sind natürlich die Illustrationen sehr wichtig. ist aber auch vielleicht ein anderes Thema des Buches durch die Gestaltung aufgenommen worden. Unter den prämierten Büchern dieses Jahr ist zum Beispiel ein Buch über mentale Gesundheit. Und dieses Buch hat dann im Innenteil einen Farbverlauf. Die Seiten starten sehr dunkel und werden immer heller. Also wenn solche Überlegungen in ein Buch in seiner Gesamtheit aufgenommen werden, dann ist das für uns ein schönes Buch.
Ja, ich habe da noch ein anderes Beispiel, vielleicht damit wir das genau so ein bisschen illustrieren können.
Gerne.
Nämlich das Buch An Rändern von Angelo Tyens. Das
genau.
gehört auch zu den 25 schönsten Büchern. Und das Buch heißt An Rändern. Und das Besondere ist, dass dieser Text auch, also im Innenteil, an den Rand gerückt ist und dass es keine Seitenzahlen gibt. Und in diesem Roman, da geht es um schmerzhafte Erinnerungen eines Ich-Erzählers, der wieder in seine Heimat zurückfährt. Es ist die Küste Flanderns. Zwar erinnert sich an seine Kindheit dort, wie er auch seine Homosexualität entdeckt hat, eben in einer Welt und einer Gegend, in der es eigentlich dafür keinen Platz gab. Und da ist es eben auch so, dass quasi dieses an den Rand gedrückt sein sich quasi in der Gestaltung widerspiegelt und dass es eben keine Seitenzahlen gibt, ist auch etwas sehr Besonderes. Sind es solche Besonderheiten oder ja, Einzigartigkeiten, auf die eben die Stiftung Buchkunst ein Auge hat?
Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch noch sehr genau an die Jury-Diskussion. Ich kann ja ohnehin gleich mal erzählen, wie wir so arbeiten, dass nicht wir bei der Stiftung Buchkunst diese schönsten Bücher auswählen, sondern die Jury-Sitzung begleiten. Wir stellen die Jury-Mitglieder zusammen. Und genau, also bei diesem Buch war eine große Diskussion auch in der Jury. Und eins der Jurymitglieder hat eben auch noch mal gesagt, sie findet das ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, dass sich auch bei einem großen Publikumsverlag, also das Buch ist ja bei Rowohlt erschienen, die Gestaltung wurde in-house von Anja Sicker gemacht, auch eine ganz mutige Entscheidung getroffen wurde für einen Roman, den man ja sonst als einen sehr im auf der Seite gesetzten Text kennt. Und hier wurde auch der Titel des Buches An Rändern in die Gestaltung, in den Satz aufgenommen und es wurden, die Typografie, der Text wurde auch an die Ränder gesetzt. Auch gibt es ganz schwarze Seiten in dem Buch, was ja auch für einen Roman auch ungewöhnlich ist und das hat der Jury direkt gefallen. Parallel wurde auch das Thema, auch gerade mit sowas wie den schwarzen Seiten, das Thema Depression, was ja auch im Roman eine große Rolle spielt, aufgegriffen. Parallel wurde es dann aber auch wieder auf den Umschlag des Buches bezogen, der ja in so einer rosa Farbe, so ein rosafarbener Umschlag ist, was dann auch wieder so eine leichte Farbe, ein bisschen mehr Hoffnung sozusagen auch gleich mitspielen lässt. Genau eine solche Gestaltung ist etwas, was den Jurys bei der Stiftung Buchkunst sehr gut gefällt.
Und Sie sagen eben die Jurys, um vielleicht nochmal auf das Verfahren zu kommen,
gerne.
Da hört man es ja schon raus. Es ist ziemlich aufwendig. Es ist eigentlich ein mehrstufiges Verfahren mit zwei Jurys. Können Sie erklären, wie die arbeiten?
Jedes Jahr im Januar rufen wir wieder die Verlage und GestalterInnen auf, ihre schönsten Bücher bei uns einzureichen. Es werden dann so um die 600 Bücher eingereicht. Und diesen Büchern, dieser Buchmenge muss man ja erstmal Herr werden. Insgesamt sind es 25 schönste deutsche Bücher, die jedes Jahr prämiert werden. In den Kategorien allgemeine Literatur, also da wurde zum Beispiel auch das an den Rändern ausgezeichnet. Dann haben wir wissenschaftliche Bücher, Fachbücher. Eine weitere Kategorie sind dann Ratgeber und Sachbücher. Die Kunst- und Fotobücher und Ausstellungskataloge sind eine Kategorie. Und dann noch die Kinder- und Jugendbücher. Und die Jurys gucken sich also die Einreichung in den jeweiligen Kategorien an. Die erste Jury bricht es dann auf so um ein Drittel runter. Also aus den circa 600 Einreichungen bleiben dann noch so um die 200 übrig, die sich dann nochmal von einer zweiten Jury angeschaut werden. Und zwar in 4 Tagen. Ganz intensive Diskussionen gibt es da. Und jedes dieser 600 eingereichten Bücher hat einen eigenen Jurybogen, auf dem sich sowohl die erste als auch die zweite Jury dann schon Notizen macht, Überlegungen notiert, Plusse, Minusse macht, Bücher in der Verarbeitung lobt oder manches auch kritisiert. Und dann wird eben diskutiert. Und das ist eigentlich immer so ein von mir dann auch moderierter Prozess und der ist immer wahnsinnig spannend.
Man kann sich auf der Homepage der Stiftung Buchkunst diese Bewertungsbögen ansehen, die Sie erwähnt haben, mit denen die Jury arbeitet. Und da stehen ja wirklich tolle Fachbegriffe drin, wie Farbharmonie, Papierqualität, Bildkonzept, dann die Harmonie von Umschlag und Innengestaltung, aber auch die Lesbarkeit eines Textes und natürlich die Frage nach dem Lesebändchen, ist es vorhanden oder nicht. Das fand ich sehr lustig, weil es gibt ja auch einen Katalog, wo dann die 25 schönsten Bücher vorgestellt werden. Stunden und da kann man auch wirklich nachlesen, handschriftlich, wie die Juroren und Jurorinnen da diskutiert und sich ihre Notizen gemacht haben. Und diese Frage nach dem Lesebändchen, die wurde zum Beispiel bei dem Kinderbuch Wolf von Sascha Stanisic diskutiert. Also eine hat angemerkt, das Lesebändchen fehlt, eine andere Person meinte, nö, das geht doch eigentlich ganz gut ohne. Das fand ich sehr nett zum Nachvollziehen.
Also ich kann Ihnen auch sagen, ich liebe diese Fachbegriffe. Mein Lieblingsbegriff ist das Aufschlagverhalten. Da denkt man ja immer erstmal an Tennis. Es geht aber wirklich darum, wie das Buch sich aufschlagen lässt, wenn man es in die Hand nimmt. Und genau sowas prüfen die Jurys dann auch. Ist das ganz eng gebunden? Muss man erstmal schon Kraft anwenden, um das Buch zu öffnen? Oder fällt es halt sehr angenehm und gut? Ja, es geht ja genau auch um diese technische Umsetzung des Buches. Es geht also einerseits um die Gestaltung des Buches, es geht aber auch um die Herstellung.
Wie ist es denn bei der Herstellung jetzt in diesen Zeiten? Kriege, Krisen, Katastrophen, die Preise steigen, natürlich auch in der Buchbranche. Hatten wir auch schon viel dazu berichtet, Papier- und Druckkosten steigen. Wie schwierig wird es denn gerade für Verlage überhaupt noch in aufwendig gestaltete Bücher zu investieren?
Ja, also es ist natürlich so, dass auch gerade die Herstellungsabteilungen oft am Ende der Nahrungskette sitzen und dann angehalten werden, auch noch einzusparen bei Büchern. Und ich finde, das schlägt sich aber tatsächlich auch ganz gut in unserer diesjährigen Auswahl der prämierten Bücher nieder. Es ist vielleicht generell auch eine Tendenz, dass ganz oft auch gedacht wird, dass ein schönes Buch per se ein großes Buch ist. Ein Buch, das leinengebunden ist, das einen Schutzumschlag hat und noch andere Spiränzchen. Und im Grunde geht es gar nicht unbedingt darum. Es geht schon auch darum zu sagen, wie es denn bei genau diesen Dingen, die Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, gestiegene Papierkosten, Druckkosten und so weiter, druckt man in Deutschland, druckt man im Ausland. Wie kann man sozusagen, was haben auch GestalterInnen für gute Ideen in Zusammenarbeit mit den Herstellungsabteilungen der Verlage, vielleicht gar nicht so große Budgets, sondern vielleicht auch eher immer kleiner werdende Budgets, in aber eine gute Gestaltung, in ein schönes Buch umzusetzen? Und das ist eigentlich die Herausforderung im Moment und die schlägt sich dann auch nieder.
Und das heißt, schöne Bücher können sich damit auch nicht nur große Verlage leisten,
nein,
weil das ist ja auch immer wieder eine Kritik bei anderen Preisen, wo es um den Inhalt ausschließlich geht, dass vor allen Dingen große Verlage auf Long- und Shortlisten stehen. Wie ist es bei der Stiftung Buchkunst?
Genau, also wir bei der Stiftung Buchkunst sind ja wahnsinnig neutral. Die Entscheidung treffen ja die Jurys. Aber man muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl in diesem Jahr, die ja auch die große Bandbreite der deutschen Buchproduktion abbildet. Also wir haben sowohl große Publikumsverlage, die bei uns ausgezeichnet worden sind. Wir haben gerade schon über das Buch aus dem Rowohlt Verlag gesprochen oder auch es gibt auch ein ganz tolles Buch mit dem Namen Hässlichkeit, das eins der schönsten deutschen Bücher wurde, aus dem Hansa Verlag in München. Aber es sind eben auch oft die kleinen und unabhängigen Verlage, die bei uns ausgezeichnet werden. Also da zum Beispiel auch zu nennen der Trottoir Noir Verlag aus Leipzig oder Shiftbooks aus Berlin, die dann aber genau auch sehr mutige Entscheidungen treffen für ihre Bücher und sich auch überlegen, was können wir machen. Und das schöne Buch ist am Ende, Sie haben es ja auch schon anmoderiert, eins, was im Moment aber auch viel Aufmerksamkeit bekommt. Diese Gestaltung, die Ausstattung, die wir natürlich schon seit vielen Jahren im Blick haben und die auch zum Beispiel im Kunstbuch natürlich immer eine große Rolle gespielt hat, sieht man ja jetzt auch bei vielen Romanen zum Beispiel.
Ich habe es eingangs erwähnt, dass in den sozialen Medien Bücher gerne vor die Kamera gehalten werden und vor allem Dingen junge Menschen richtig Lust drauf haben, sich ja quasi ihr Zimmer dekorieren mit aufwendig gestalteten Büchern. Und im Vorwort des Kataloges heißt es auch, dass gerade junge Frauen Bücher kaufen würden und den Buchmarkt beleben würden. Wie erklären Sie sich diese Begeisterung?
Also ich glaube natürlich, dass es vor allen Dingen an der Ausstattung der Bücher liegt. Also wenn, nein, aber es scheint ja, also es gibt ja, einer unserer Stifter ist ja auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die da jedes Jahr ja auch neue Umfragen machen und Erhebungen machen. Und ich kann mir schon vorstellen, oder dass gerade junge Frauen sich auch mal wieder, oder auch junge Menschen sich auch mal wieder vom Handy zurückziehen und das Buch in seiner haptischen Art natürlich auch Rückzugsorte bietet.
Wie würden Sie das sehen? Wird das Buch da auch so ein bisschen zu einem Art Fetischobjekt oder auch zu einem rein dekorativen Objekt? Oder würden Sie das gar nicht so kritisch betrachten?
Das würde ich tatsächlich nicht so kritisch betrachten. Also ich glaube schon, dass das Buch auch gelesen wird. Uns freut das ja auch, dass das Buch in seiner Form auch immer mehr Bedeutung bekommt, dass es auch Aufmerksamkeit bekommt. Heute, das wissen Sie ja auch, kaum ein Buch aus dem Jugendbereich hat heute keinen Farbschnitt. Farbschnitte zum Beispiel kennen wir im Kunstbuch ja schon ganz lange. Und alles, was da Aufmerksamkeit schafft, ist ja nur in unserem Sinne. Aber ich glaube schon, dass es am Ende natürlich auch um das Gesamtobjekt geht. Also der Inhalt, auch die Gestaltung geht nicht ohne den Inhalt.
Genau, also Sie würden das nicht gegeneinander ausspielen.
Auf gar keinen Fall.
Jetzt haben wir ja viel über schöne Bücher gesprochen. Was man vielleicht noch sagen muss, das, was die Stiftung Buchkunst auszeichnet, das sind nicht diese klassischen Coffee-Table-Books, die einfach nur dekorativ rumliegen, sondern es geht auch wirklich eben um Gebrauchsbücher, die da ausgezeichnet werden. Also um nochmal darauf zu kommen, die
ganz
sollen
genau,
auch gelesen werden.
Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Begriff für uns. Das Gebrauchsbuch ist ein Buch, was ja im Handel erhältlich ist. Also es geht gar nicht um ein experimentelles Buch, wo sich ganz verrückte Dinge überlegt worden sind und was dann vielleicht nur in einer Auflage von 10 Exemplaren gedruckt wurde, sondern das Gebrauchsbuch ist ein Buch, was eine ISBN hat, was auch mindestens eine Auflage von 500 Exemplaren hat und was dann auch überall bezogen werden kann. Und wir schicken die Bücher dann ja, die prämierten Bücher dann ja auch nochmal auf eine Tour durch ganz verschiedene Orte und Institutionen und auch durch viele Buchhandlungen, um einfach auch die Bücher zugänglich zu machen. Auch gar nicht nur einem Publikum, was sich ohnehin schon mit Gestaltung und schönen Büchern beschäftigt, sondern auch Menschen, die sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, dass ein Buch ja auch gestaltet wird. Denn jedes Buch, was Sie in einer Buchhandlung sehen, da haben ganz viele Menschen dran mitgearbeitet, auch außerhalb der Autorin oder des Autors, die Entscheidung getroffen haben, welches Format hat das Buch denn, wie viele Seiten hat es, welches Papier wird verwendet, welche Typografie wird verwendet. Gibt es ein Lesebändchen oder gibt es kein Lesebändchen? Was gibt es vielleicht noch für besondere Ausstattung? Da steckt in jedem, ob das ein Taschenbuch, ein Roman ist oder ein mit Sonderfarbe gedrucktes Kunstbuch, da stecken wahnsinnig viele Überlegungen, Ideen und auch sehr viel Arbeit hinter.
Bitte Kräft, sie ist die Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst. Frau Kräft, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Und die 25 schönsten Bücher, die finden Sie auf der Homepage der Stiftung. Es gibt auch einen Katalog, in dem diese Bücher vorgestellt werden. Und sie werden auch ausgestellt, gerade zum Beispiel in Speyer in der Pfälzischen Landesbibliothek und im Februar dann in der Buchhandlung Erlesenes Büchergilde in Mainz.
Hope you find a way to deal with all the pressure. Here's a lesson for my present self. Everything is overwhelmed. Moments seem to counteract. At times I wish that I go back and fuck up when I had the chance. I keep it on a need to know basis. I'm basic, a bastard child. I'm a pessimistic mess and so I can't be well. Daddy's self-destructive traits have seemed to plague his child. Like how'd you think that I was swimming when it's clear that I was drowning? Hands they fold like prayer, scoop my youth up from the fountain and search for something deeper. So I'm trekking up these mountains in Nike sweats and worn out vest and some mashed up crepes just to find that all I see's what could be, not what was. All my wants they seem to be my new needs, and for once I'm breaking off. Cause all I see's what could be, not what was. All my wants they seem to be my new needs, and for once I'm breaking off. Secured some cheddar, the tide's been severed, the storm's been weathered. I catch my cruise and change my views to pick up where I left off as the same damn fool. It's cost my time and cost my pride. It's crossed my mind that maybe I'm the author of the things I hate. I hope in time I demonstrate on how to not disintegrate at sight of all the mess I made. Freeze up, had to ease up, so I see love. I'm freed up, not a leader. It don't mean much, I need ya to be eager, to be okay, to be alright. All I see is what could be, not what was. All my wants, they seem to be my new needs, and for once I'm breaking off. Cause all I see is what could be,
Not what was, all my wants, they seem to be my new needs, and for once I'm breaking off.
Mountains von God Street Park und der britischen Rapperin Annie. Ehefrauen für die Kolonie, das forderte Anfang des 18. Jahrhunderts der Gouverneur von französisch Louisiana. Louisiane, so der französische Name, das war ein Gebiet am Mississippi-Fluss, in dem Frankreich damals ein ehrgeiziges Kolonialisierungsprojekt vorangetrieben hat. Was weniger bekannt ist, ist, dass Frauen, die in Paris am Rande der Gesellschaft gelebt haben, nach Französisch-Louisiana verschifft worden sind, um dort Siedler zu heiraten und ihnen Kinder zu gebären. Die junge französische Autorin Julia Mali hat dieses Kapitel der französischen Kolonialgeschichte zu einem historischen Roman verarbeitet, der in Frankreich ein großer Erfolg war. Victoria Eglau nimmt uns mit nach La Louisiane.
Zum ersten Mal seit 3 Monaten können sie wieder den Sand erkennen, der während ihrer Fahrt über den Atlantik vom Wasser verborgen war. Den Grund des Ozeans, den sie zuletzt flüchtig an dem Morgen sahen, als sie an Bord der Baleine gingen. Niemand hat ihnen mitgeteilt, wo sie am Abend übernachten, wann sie verlobt sein würden. Man sagt Frauen nicht alles.
Man sagt Frauen nicht alles, schreibt Julia Mali auf der ersten Seite ihres Romans. Die Frauen, die im Jahr 1721 französisch Louisiana erreichten, hatten tatsächlich keine Ahnung, wie ihr neues Leben aussehen würde. Sie hatten auch nicht selbst entschieden, die beschwerliche Reise über den Ozean anzutreten. Der Gouverneur von La Louisiane hatte Ehefrauen für die Kolonie angefordert, möglichst robust und gebärfähig. Die Frauen, die man ausgewählt hatte, hatten nichts zu verlieren. Ihr Zuhause war die Pariser Salpêtrière gewesen, eine Anstalt für von der Gesellschaft ausgeschlossene Frauen, psychisch kranke, kriminelle, unkeusche, aber auch Waisenkinder und mittellose Frauen. La Louisiane bedeutete Ungewissheit, aber auch Hoffnung, eine Chance.
Geneviève fällt es schwer, die wechselnden Geschehnisse zu begreifen. Noch 2 Wochen zuvor war sie in einem Heim der Salpêtrière eingeschlossen. Und heute, in Paris, wird sie die Kleidung erhalten, die sie auf der anderen Seite des Atlantiks tragen wird.
Geneviève ist eine der Frauenfiguren, die Julia Mali erschaffen und zu den Heldinnen ihres Romans gemacht hat. Die junge Geneviève stammt aus der Provence, aus einer verarmten Familie. Nach dem Tod ihrer Eltern hat sie sich in Paris allein durchgeschlagen. Sie ist schwanger geworden, hat abgetrieben, hat anderen Frauen bei der Abtreibung geholfen. Deshalb ist sie in der Salpêtrière gelandet. Während der monatelangen Schiffsreise nach La Louisiane freundet sich Geneviève mit Petronie, Etienette und Charlotte an. Die rothaarige Charlotte ist die jüngste, ein Waisenmädchen, das in ihrem Leben nichts anderes gesehen hat als die Salpêtrière. Bevor ihre neue Existenz als Siedlerfrauen in der Kolonie beginnt, überlebt die Gruppe einen Piratenüberfall und das in La Louisiane grassierende Gelbfieber. Innerhalb kürzester Zeit sind dann alle unter der Haube.
Pierre Durand ist der kleinste der 3 Männer, die durch den Mittelgang kommen. Er hat breite Schultern, ein markantes Kinn und helles Haar, das im Sommer sicher blond wird. Geneviève hat keine Angst vor ihm. Sie hat immer gewusst, dass es sie etwas kosten würde, die Salpêtrière zu verlassen. Später sollte sie sich kaum an die Zeremonie erinnern. Im Gegensatz zu Etienette hat sie nie von Sträußen, Mitgift und Aufgebot geträumt. Noch in Paris dachte sie nicht einmal, dass sie einmal heiraten würde.
Die 30-jährige Julia Mali erzählt mit großer schriftstellerischer Reife vom Leben der Frauen an der Seite ihrer zunächst völlig fremden Ehemänner. Sie denkt und fühlt sich tief in die Figuren ein. Geneviève, Petronie, Etienette und Charlotte machen ganz unterschiedliche Erfahrungen. Sie müssen mit Schicksalsschlägen umgehen. Ehemänner sterben, eine von ihnen kann keine Kinder bekommen. Die Frauen lernen, reifen, wachsen hinein in ihr Leben in der neuen Welt. Obwohl sie in einem patriarchalischen System den Männern untergeordnet sind, entwickeln sie eigenständige, starke Persönlichkeiten, die uns die Autorin auf faszinierende, sensible Weise nahebringt. Die Männer, ob sie nun friedfertig oder brutal sind, bleiben in dem Roman stets im Hintergrund. In La Louisiane tragen die Kapitel Frauennamen.
11, Petronie, Nouvelle-Orléans, Januar 1731. 14 Monate sind seit dem Angriff der Natchez vergangen. Aber Petronie stehen die Ereignisse dieses Wintermorgens so klar vor Augen, als wären sie gestern geschehen. Nachdem Utuwie Kokonezel gegangen war, hatten sie ihre Kräfte verlassen. Sie war allein mit ihren Kindern am Ufer des Saint-Louis. Auf der anderen Seite des Waldes tobten die Kämpfe.
Julia Mali hat reale historische Ereignisse in ihren Roman eingeflochten, wie den Aufstand des indigenen Natchez-Volkes gegen die französische Kolonialherrschaft. Dafür hat die Autorin auch Quellen der Natchez konsultiert. Bei ihrem Angriff im Jahr 1729 zerstörten die Kämpfer der Natchez die Siedlung Fort Rosalie. Sie töteten Frauen, Männer und Kinder oder nahmen sie gefangen. Die Romanfigur Petroni, die sich dank der Hilfe einer jungen Indigenen retten kann, lebt fortan mit dem Trauma des Verlusts. Ihre Nachbarin und Freundin Marie aus der Siedlung, ihr Ehemann und die Frau vom Volk der Natchez, die ihr geholfen hat. Petroni weiß nicht, was aus ihnen geworden ist und leidet darunter. Der Roman La Louisiane handelt also auch von Menschlichkeit in einer Zeit, die von Unterwerfung, Sklaverei und Krieg geprägt war. Und es ist ein Buch über unbedingte Freundschaft und Solidarität. Trotz der großen Entfernungen reißen die Bande zwischen Geneviève, Petroni und Charlotte nicht ab. Kunstvoll verwebt Julia Mali ihre Lebensgeschichten miteinander und imaginiert am Ende eine Liebe ohne Männer.
Sie nimmt sie in die Arme und so verharren sie mit verhakten Füßen und hören ihrem Atem zu, dem sturen Gesang der Grillen im Garten. Das Zimmer wirkt verändert, als hätte Geneviève es nie zuvor betreten. Sie ist sich ihres Körpers besonders gewahr, auch Charlottes, der sich zugleich vertraut und fremd an sie schmiegt.
Während fast eines Jahrzehnts hat Julia Mali umfassend und akribisch für La Louisiane recherchiert, unzählige Werke und ExpertInnen konsultiert und die Archive von New Orleans, also Neu-Orléans, durchforstet. Vor dem französischen Buchtext verfasste sie eine Version auf Englisch. La Louisiane ist ein unterhaltsam und lebendig geschriebener Roman, der uns ein bisher kaum bekanntes Kapitel französischer Kolonialgeschichte intensiv und authentisch erleben lässt. Zugleich ist La Louisiane ein Buch über weibliche Selbstermächtigung. Über Frauen, die auf subtile Weise von Objekten zu Subjekten werden und ihr Schicksal schließlich selbst in die Hand nehmen.
Ein aufwendiger und gelungener Roman, La Louisiane von Julia Mali. Aus dem Französischen hat ihn Sina de Malafosse übersetzt und erschienen ist das Buch im Gutkind Verlag.
Better than all from feet and now.
Was wird bleiben vom Literaturjahr 2024? Die erste südkoreanische Literaturnobelpreisträgerin Han Kang, deren neues Buch wir hier im Lesenswert-Magazin vorgestellt haben? Oder die Debatte um Italiens Gastlandauftritt auf der Frankfurter Buchmesse? Nicht zu vergessen der Skandal beim Deutschen Buchpreis, als ein Autor fluchend und schimpfend aus dem Saal gestürmt ist, weil sein Buch nicht gewonnen hat. Es ist viel passiert in diesem Jahr. Zeit also zurückzublicken. Nina Wolf nimmt uns mit in ihrem literarischen Jahresrückblick.
Warum lesen wir? Na, weil Lesen bildet, klug macht und
Lesen macht schön, schlank und sexy.
Der Hauptgrund für gepflegte Lektüren bleibt aber doch Realitätsflucht. In dieser kruden Welt, in der Realität des Jahres 2024, nach D-Day-Papieren, Kriegen, Vertrauensfragen und Präsidentschaftswahlen, dachte doch jeder ab und an.
I was not expecting that. We were told that we weren't allowed to swear.
Na, wenn schon die Booker-Prize-Gewinnerin fluchen möchte. Samantha Harveys preisgekrönter Roman Umlaufbahn katapultierte uns in diesem Jahr in intergalaktische Höhen. 6 Astronauten auf der ISS, schwebende Existenzen auf der Suche nach Sinn. Ein bisschen Bradbury, ein Hauch Sartre. Die Hölle, das sind eben die anderen. Das weiß auch Clemens Meyer. Wir erinnern uns. Der Deutsche Buchpreis. Leer ausgegangen ist Meyer für seinen Roman Die Projektoren. Verdammte Wichser, soll der Leipziger bei der Verleihung im Frankfurter Römer geschimpft haben. Gut, dass er im anschließenden Spiegel-Interview entspannter nachlegen konnte. Buchpreisgeld? Dringend gebraucht. Für Steuernachzahlungen und Scheidung. Ganz schön abgehoben. Also die Himmelskörper natürlich. Aber worum geht es in Meyers Roman eigentlich?
Es ist wie ein kleines Universum, das, in dem sich mehrere Himmelskörper umeinander drehen und alle in verschiedene Beziehungen zueinander stehen.
Im Mittelpunkt Juno und Jupiter. Juno beginnt eine virtuelle Beziehung mit einem nigerianischen Love-Scammer. Moment mal, hoppla, das war ja der andere Roman, der wirklich gewonnen hat.
Den Deutschen Buchpreis 2024 für den Roman des Jahres verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Martina Hefter, hey, guten Morgen, wie geht es dir?
Ja, die richtige Gewinnerin Martina Hefter. Etwas in den Hintergrund gerückt durch das Meyersche Drama. Deshalb hier nochmal lauter für die hinteren Reihen.
Martina Hefter, hey, guten Morgen, wie geht es dir?
Ach, diese gekränkten Egos. Ein bisschen wie Raumkapseln ohne Funkkontakt. Abgekoppelt, schwebend und weit weg von Bodenständigkeit. Apropos Schimpfen. In den Printmedien zu zetern ist ja auch out. Es ist fast 2025. Heute macht man das auf Instagram. Caroline Wahl weiß das.
Ich möchte eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands sein.
Nach dem Erfolg ihres Debüts, 22 Bahnen, nahm Wahl der Buchpreisjury übel, dass es ihr Zweitling, Windstärke 17, nicht einmal auf die Longlist schaffte. Der wütende Post geisterte durch die Insta-Literaturbubble. Gleich mit einem Kummer-Gegenrezept. Sie schrieb, tat weh, als kein Anruf kam. Dann bin ich Windsurfen gegangen, hab auf dem Wasser Haftbefehl gesungen. Und doch, ganz ohne Printmedien geht's nicht. Für die Welt verabredete Wahl sich zum Porsche-Kauf mit Frederik Schwilden. Die beiden zog es dann aber ins KDW, wo sie Champagner trinken, Caroline Wahls Status als Dauer-Bestseller-Autorin zelebrierten. Und noch eine Nachwuchsautorin knackte Rekorde.
Letztlich sind es 400 Seiten für 16 Jahre Kanzlerschaft.
Altkanzlerin Angela Merkel. Freiheit. Ihr Kanzlerschaftsmemoir ging eine Woche nach Verkaufsstart 200.000 Mal über die Ladentheken. Viel Würdigung, wenig Kritik. Verlag Kiepenheuer und Witsch sagt wohl einfach nur, danke Merkel. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know. Ja, ein cruel Summer. Der stand ganz im Zeichen von Taylor Swift. Nichts entzieht sich ihrer Gravitation. Als Literatursuperstar füllt man keine Stadien im Swift-Stil. Leider nicht einmal mit dem Literaturnobelpreis.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
Bekannt vor allem für Die Vegetarierin. Kein Familienstreit bei der Weihnachtsgans, sondern ein Roman über die südkoreanische Gesellschaft. Eine Frau verweigert das Fleischessen und verwandelt sich in eine Pflanze. Nicht zu verwechseln mit einem anderen Vegetarier der Weltliteratur mit Fable für Verwandlungen, dessen 100. Todestag 2024 begangen wurde.
Dann ist er noch. Kafka.
Kafka, ja. ARD-Serien, Dokus, Theater. Der Kafka-Kosmos lädt auch ein Jahrhundert nach seinem Tod zum Staunen über Bürokratie, Käfer und Folterwerkzeuge ein. Brr, der Horror. Den gab es auch auf der Leipziger Buchmesse, wenn auch als Mini-Horror.
Barbie Markowitsch, herzlichen Glückwunsch.
In Barbie Malkovichs Kurzgeschichten erleben Minnie und Mickey Beziehungs- und Familienhorror. Aber Krisen gab es auch sonst genug auf diesem Planeten. Krieg, Antisemitismus, Klimakrise. Das Klima in der Kulturszene? 2024 glich es einer Supernova. Literatur! 10% des Haushalts will der Berliner Senat einsparen. Die Kulturmenschen demonstrierten. Und man fragt sich in diesen Zeiten, braucht es vielleicht ein bisschen mehr Science-Fiction? Nicht nur metaphorisch, sondern so richtig. Wenn wir schon in Umlaufbahnen kreisen, könnten wir auch weiterfliegen. Zum Planeten Utopia, auf dem Buchhandlung nie schließen und nichts gestrichen wird. Mit diesem Traum, adieu Literaturjahr 2024. Vielleicht bleibt uns fürs nächste Jahr nur ein Wunsch. Die Füße auf der Erde behalten, während der Kopf weiterkreist. In welcher Umlaufbahn? Egal.
Nina Wolf ließ das Literaturjahr 2024 für uns nochmal kreisen, hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Und das war das Lesenswert Magazin an diesem Sonntag und für dieses Jahr. Alle Audios wie das Gespräch mit Birte Kräft von der Stiftung Buchkunst und natürlich die ganze Sendung zum Nachhören finden Sie in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de. Dort können Sie auch das Interview mit Walter Mörs zu Edward Gorey lesen. Um die Technik kümmerte sich heute Daniel Sänger. Und die Musik kam von dem britischen Soul- und Jazz-Trio God Street Park. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich bin Christine Hartauer und für dieses Jahr sage ich Tschüss.
We know hell's on the horizon. We can see it from the start. We put ourselves on the line, cause we don't want to be ignored. I can't explain why I want for you more. But the more I get, the more I want. We could get a lot closer. We could cut our ties after nighttime. Is it our time? The choice is yours. Put this on. Too much for writing. I'm just waiting for your call.